Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hört auf Gottes Wort, wie es im Lukas-Evangelium geschrieben ist, und das ist der Predigtext für heute. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagt ihnen auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Würden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Danke, dass du redest. Danke, dass du, Gott, dich offenbarst in deinem Wort und in Jesus Christus. Und dass wir jetzt dieses Wort von Jesus auch hören dürfen, nicht nur mit Ohren, sondern dass du es hilfst, dass wir es auch in unserem Herzen erfassen und dass es unser Leben verändert. Dazu brauchen wir dich selbst, deinen Heiligen Geist. Komm und erfüll uns mit deinem Geist. Amen. Danke, ich werde gerade erinnert. Nur gut, wenn man eine Frau hat, die kann einen an was erinnern. Das ist super. Die erinnert einen sogar an Sachen, die man gar nicht mehr wissen will. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ihr habt den Text gehört, manche haben ihn mitgelesen. Er steht auch auf unseren Abkündigungsblättern. Einfach nur mal, was haben wir gehört? Vielleicht habt ihr Sätze gehört, die euch sehr vertraut sind, ja? Dieses Bild mit dem Splitter und dem Balk im Auge, das ist ja schon so was sprichwörtlich gewordenes. Vielleicht habt ihr auch Selbstverständlichkeiten gehört. Klar, Christen sollen barmherzig sein, das sagt ja auch der Papst ständig. Vielleicht hat man auch lauter Imperative gehört, lauter Befehlssätze. Also, so sollst du leben, so und so nicht. Und das könnte zu jenem Denken führen, das ich einmal als das religiöse Missverständnis bezeichnen möchte. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Barmherzig sein, vergeben, nicht richten und so weiter, das sind ja alles positive Dinge. Das sind, man könnte sagen, ethische Maßstäbe, aber es kann dann so klingen, als wäre der Glaube ein Wertevermittlungsprogramm. Das glauben sogar Atheisten. Also es gibt auch Menschen, die sagen, von sich sagen, sie glauben nicht an Gott. Die würden aber sogar sagen, ja, in diesem christlichen Glauben steckt sehr viel Positives. Da stecken positive Wertvorstellungen, die das Miteinander in einer Gesellschaft leichter machen. Freilich, so schön das klingen mag, es ist nicht Kern des christlichen Glaubens. Christentum ist keine Ethik. Christentum ist keine Ethik, auch wenn der Glaube Konsequenzen für die Ethik hat. Im Glauben an den Gott, der sich in der Bibel und in seinem Sohn Jesus Christus offenbart, geht es nicht zuerst um unser Tun, sondern um Gottes Tun und um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Jetzt kommt hier dieses Beispiel.
Hier ist Gott. Hier der Mensch.
Und die religiöse Vorstellung, die durchaus in vielen Religionen auch zu finden ist, heißt, der Mensch, der bringt Gott Opfer, verhält sich ordentlich. Der Mitmensch, sind nicht die MMs, sondern der Mitmensch. Also er verhält sich gut.
Mach hier so ein
Plus. Verhält sich gut und dann sagt Gott, es passt. Ja? Das ist, ich sage jetzt mal, Religion. Religion im Sinn von, ich tue etwas, ich bringe Opfer, aber ich verhalte mich auch gut, anständig, nicht schlecht. Nichts davon ist schlecht. Damit Gott danach sagt, passt schon. Doch der christliche Glaube ist das Ende aller Religion, das Ende aller Versuche, dass wir uns den Himmel erarbeiten können. Nur, jetzt ist die Frage, was ist dann mit all den Imperativen, die wir gehört haben, mit all den Befehlssätzen? Ich möchte mich jetzt im Folgenden auf zwei Verse, zwei Gedanken aus dem Text konzentrieren, die uns etwas über die Beziehung zu Gott und dann über die Konsequenzen in unserem Leben aussagen. Ich bitte um Verständnis, dass damit vieles andere, was in dem Text drin ist, Wertvolles, hinten runterfällt. Aber nutzt Hauskreise, nutzt Bibelkreise, nutzt euer persönliches Bibellesen, um sich dem Text nochmal anzunähen. Ist ja ganz allgemein so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort. Also erstens geht es mir um diesen Leitvers. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vorsicht auch an alle Schüler oder Jüngeren, es geht jetzt um Grammatik. Ja, hier steht eine klare Aufforderung, seid barmherzig, Ausrufesatz, Imperativ, die verbunden ist mit diesem Hinweis, wie auch euer Vater barmherzig ist. Man könnte wahrscheinlich auch in die Richtung übersetzen, weil euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie oder weil euer Vater barmherzig ist. Das heißt, unser Glaube beginnt nicht mit unserer Barmherzigkeit, nicht mit diesem Schritt, nicht mit unserem noch so positiven Verhalten. Alles beginnt vielmehr mit Gott, der barmherzig ist. Auch die Geschichte, die wir vorhin gehört haben von Josef, das ist wunderbar, wenn durch Versöhnung, auch durch die Bereitschaft von Josef zu vergeben, so etwas wieder wie eine geheilte Beziehung möglich ist. Das ist ein Ziel Gottes. Aber es beginnt damit, dass Josef erfährt, da ist ein Gott, der es gut mit mir meint, selbst in meiner schlimmsten Krise. Unser Predigtext kommt aus der sogenannten Feldpredigt. Bei Lukas wird so beschrieben, bei Matthäus viel bekannter noch als die Bergpredigt. Und ja, da stehen in diesen Kapiteln viele Imperative. Aber am Anfang steht die Zusage Gottes. Da stehen die bekannten Seligpreisungen. Selig sind. Am Anfang steht das Ja-Wort Gottes über mir und über einem jeden von uns. Wenn da zum Beispiel wenige Verse vor unserem Predigtext dieses bekannte Wort steht, liebt eure Feinde, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt etwas fast schon Menschenunmögliches aus uns heraus tun müssen, sondern es ist nicht zu trennen mit dem, womit unser Glaube beginnt. Dass da ein Gott ist, der nicht nur die lieb hat, die bravartig sind, ja, und immer schön das tun, was man sagt, also erst brav sind und danach vielleicht in den Himmel kommen. Nein, im Römerbrief steht es ganz drastisch, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also zu einem Zeitpunkt, man kann sich's vielleicht bildlich so vorstellen, wo wir alle, ja nicht nur die da draußen, wir alle mit vor dem Kreuz stehen und rufen, kreuzigt ihn und hilf dir doch selber, anderen hast du geholfen. Wir stehen zu dem Zeitpunkt noch auf der anderen Seite und für genau diese Leute stirbt Jesus am Kreuz. Von solchen Leuten übernimmt Jesus die Schuld. Aber Gott hat eben, und das drückt sich in dieser Barmherzigkeit aus, eine Sehnsucht nach dem Menschen. Nicht, weil er all das lieben würde, wie wir so prächtig dastehen, sondern weil er uns als Menschen liebt. Was ist das, diese Barmherzigkeit Gottes? Wenn man sich so den Urtext anschaut, dann heißt es, dass unser Elend in all seinen Dimensionen, das kann durchaus auch körperliches und psychisches, seelisches Elend sein, aber eben ganz zentral die Trennung von Gott, dass dieses Elend Gott im tiefsten Herzen erschüttert, dass es ihm durch und durch geht, dass es ihm so durch und durch geht, dass er an gar nichts anderes denken kann, als diesen Menschen barmherzig sein zu wollen. Vielleicht kennen wir das manchmal so aus einer Situation im Leben. Wir lesen in der Zeitung oder hören im Radio was ganz was Schlimmes oder erfahren von Menschen, denen ein schlimmes Schicksal begegnet ist. Und es bewegt uns. Und es bewegt uns im Herzen. Manchmal sagt man, es bewegt uns so sehr, dass es uns an Herz und Nieren geht. Nur Gottes Barmherzigkeit geht weiter. Sie umfasst auch Menschen, deren Schicksal unserem Ermessen nach überhaupt keine Emotionen wert ist. Ich habe mal gelesen, als die ersten Missionare zu den Germanen kamen, also unseren wilden Vorfahren, und dann wollten sie natürlich auch von der Barmherzigkeit Gottes erzählen. Und sie stellten fest, es gab kein Wort für die Barmherzigkeit. Die Germanen kannten dieses Wort nicht. Und ich finde es ein wahnsinnig interessantes Symbol dafür, dass die Barmherzigkeit uns erst dann erreicht, wenn die Barmherzigkeit Gottes da ist. So seid barmherzig, wie Gott barmherzig ist. Geh mal kurz vom Mikrofon weg. Wir haben noch mal Gott und Mensch. Aber jetzt erleben wir eine andere Reihenfolge. Alles beginnt mit Gottes Ja. Alles beginnt mit dem Plus. Und als Christen wissen wir, dass dieses Plus auch die Bedeutung des Kreuzes hat. Und das ist der Schritt 1. Und erst danach folgt der Schritt 2, dass wir zu Gott Ja sagen und zum Mitmenschen, wie gesagt, nicht die MM, sondern Mitmensch, barmherzig sind. Das ist der zweite Schritt. Bitte nicht abfotografieren. So schön ist es nicht. Aber nun heißt es da eben, seid barmherzig. Und ich will nur mal fragen, was heißt das konkret? Und auch da habe ich einen schönen Satz gelesen, der mit der schon genannten Bezeichnung für Barmherzigkeit eng verbunden ist. Wer barmherzig ist, der schenkt dem anderen sein Herz. Barmherzig sein heißt, dem anderen sein Herz schenken. Und wenn es hier im Herzen bleibt und ich an jemand anders denke und es passiert nichts, dann wisst ihr auch, dann ist es vielleicht ein bisschen wenig. Also wenn ich wirklich angerührt bin, wenn mir das Schicksal eines anderen nicht egal ist, dann hat das zu tun mit meinen Händen, dann hat es zu tun mit meiner Zeit und dann hat es womöglich auch zu tun mit meinem Geldbeutel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vielleicht könnt ihr euch als Merksatz folgenden Satz mit nach Hause nehmen. Und so wie Lorenz Künne das manchmal sagt, wenn ihr alles vergisst, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Satz nicht vergesst. Wir sagen ja oft in unserem Leben, in unseren Beziehungen, wie du mir, so ich dir. Wie du mir, so ich dir. Ja, so leben wir oft. Aber als Christen dürfen wir leben nach dem Motto, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Wenn ihr hierfür einen konkreten Impuls braucht, möchte ich euch ganz besonders heute mal auf die Interzessionen hinweisen, also die Gebete, die wir während der Lobpreiszeit nach der Predigt anbieten. Da geht es nicht nur darum, dass wir ein ganz großes Problem vor Gott bringen. Es geht einfach auch vielleicht darum, dass wir sagen, Herr, schenk mir einen neuen Impuls der Barmherzigkeit, dass ich Menschen so sehe, wie du sie siehst. Das war Teil 1. Jetzt kommt Teil 2. Jetzt kommt nämlich ein anderer Satz. Achtung, es geht wieder um Grammatik. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Und da geht es ähnlich weiter. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Manche denken vielleicht im Hinterkopf auch an das Vaterunser, wo wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber nur, dass man den Unterschied nochmal deutlich hört, da steht nicht, richtet nicht, wie auch ihr nicht gerichtet werdet, verdammt nicht, wie auch ihr nicht verdammt werdet, sondern eben, da ist eine Konsequenz angedeutet. Richtet nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt, gerichtet. Also, unser Handeln hat Konsequenzen, steht hier. Und jetzt könnten wir sofort fragen, sind wir nicht jetzt schon wieder in dem religiösen Missverständnis? Also nur, wenn wir alle erstmal schön artig sind, dann macht Gott seinen Haken und wir kommen in den Himmel. Nein, es bleibt dabei. Gottes Liebe gilt. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, um unsere Schuld wegzunehmen. Und das bleibt. Doch, und das ist der zweite Teil dieser Botschaft, das soll nicht folgenlos bleiben. Wer erfahren hat, wie sehr er von Gott geliebt ist, wer in einer persönlichen Beziehung zu Gott lebt, der wird so leben wollen, dass es zu dieser Beziehung passt. Bei Matthäus heißt es in diesem Zusammenhang in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Nun, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Das können wir aus uns heraus nicht, selbst wenn dieses Vollkommen dasteht. Aber es geht eben darum, so zu leben, dass es zu der Beziehung zu Gott passt. Jesus erzählt eine Geschichte, die, finde ich, deutlich macht, was gemeint wird, was gemeint ist. Da ist ein Mensch, der sehr, sehr, sehr hohe Schulden hat und dem diese Schulden dann doch durch einen gnädigen Herrn, nachdem er viel, viel Bitte, 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 Bitte gesagt hat, erlassen werden. Doch der Mann ist selbst auch Gläubiger, also er hat auch jemand anders Geld geliehen, viel weniger, und auch der bittet, dass seine Schulden gestundet werden. Doch da lehnt der Mann, der in der Bibel der Schalksknecht genannt wird, rigoros ab und lässt den anderen ins Schuldgefängnis werfen. Als der gnädige Herr, der in der Geschichte für Gott steht, das erfährt, sagt er, du Schalksknecht, alle diese Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest, hättest du dich nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und der Herr war zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis dass er bezahlt hätte alles, was er ihm schuldig war. Und jetzt sagt Jesus, so wird auch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vergebt von Herzen ein jeglicher seinem Bruder. Ups, oder? Das haut richtig rein. Da haben wir zu schlucken. Das passt nicht so zu dem Gott, wie wir uns ihn heute manchmal so gerne vorstellen. Ja, der liebe Gott, der immer alles und so weiter. Was ist los? Wir haben ihn doch gerade als den gnädigen Gott kennengelernt. Nun, Schritt 2, Glaube soll Konsequenzen haben. Und gerade dann, wenn es ums Richten geht, ums Verdammen, ist ein ganz heikles Thema angesprochen, weil es unsere Beziehung zu Gott betrifft. Das ist noch was anderes als zu stehlen oder mal zu lügen. Das ist alles nicht gut. Aber hier berührt unser falsches Handeln, unser Richten darüber, dass ich mich über den anderen stelle, indem ich sage, du, berührt meine Beziehung zu Gott gleichzeitig. Wenn es stimmt, dass ich allein aus Gnade vor Gott gut dastehen kann, nicht wegen meiner guten Werke oder ethischen Maßstäbe, dann gilt das auch für meinen Nachbarn, für den guten Nachbarn und auch für den bösen Nachbarn. Und wer bin ich dann, um mich zum Richter aufzuspielen? Der Theologe Gottfried Vogt hat das in Bezug auf das Vergeben so beschrieben. Der nicht vergeben Wollende, also der nicht vergeben will, nicht vergeben will, wichtig, verlässt den Boden, auf dem Vergebung gilt. Er leugnet damit die ihm selbst widerfahrende Vergebung und schließt sich aus dem Raum aus, den das Evangelium schafft. Wo das Evangelium aber nicht gilt, da gilt das Gesetz. Ein drittes gibt es nicht. Was soll das bedeuten? Es kann nicht sein, dass ich sage, lieber Gott, für mich nehme ich die Gnade gerne an. Nur für den anderen gilt es selbstverständlich nicht. Da müssen wir schon schauen, ob der sich ordentlich genug verhalten hat. Gegenüber mir natürlich vor allem. Zu einem solchen Denken sagt Gott, siehe die Geschichte vom Schalksknecht, zweierlei Recht passt nicht. Entweder du begebst dich in die Welt des Evangeliums, der Gnade, dann gilt das für dich und für die anderen. Wenn du dich aber in das Gesetz, in die Welt des Gesetzes begibst, dann musst du auch mir gegenüber zeigen, dass du alles schaffst. Das ist nicht nur in dem Gleichnis vom Schalksknecht. Das deutet sich nicht nur hier bei Lukas an. Ich nenne ein paar Verse aus dem Römerbrief, die Epistel für den heutigen Sonntag ist. Da heißt es, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns, nicht die anderen, von uns Gott Rechenschaft abgeben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Damit haben wir ganz ehrlich genug zu tun. Da brauchen wir viele andere Sachen gar nicht mehr zu tun. Ja, das ist, mit dem Splitter haben wir mehr zu tun als mit dem Balken. Nun, als letztes, was bedeutet es konkret, nicht zu richten, nicht zu verdammen mit dem Splitter und dem Balken? Und auch, was bedeutet es nicht? Möchte ich kurz fragen euch, wer von Ihnen richtet, urteilt, beurteilt, verurteilt? Es gibt ein paar, ich hätte gedacht, vielleicht gibt es auch ein paar Richter unter uns, vielleicht gibt es Lehrer unter uns, die jetzt gerade schon ihre Zeugnisse geschrieben haben und die Schüler bekommen in wenigen Tagen dann das zu lesen, was da an Leistungen bewertet, beurteilt ist. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich darauf verzichte oder dass ich alles jetzt gut finden muss. Ich muss nicht jede Veranstaltung, die an diesem Wochenende in München stattfindet, gut finden. Ist so. Es heißt nicht, dass ich darauf verzichte, zu bestimmten Prioritäten in meinem Leben zu kommen. Und es werden andere sein als die von anderen. Wir werden in politischen Fragen zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Aber wenn Jesus hier von dem Richten und dem Verdammen warnt, dann davor, dass ich, weil ich mich für das eine entschieden habe, dass ich dann andere herabsetze und mich im Gegenzug quasi besser mache. Diese Unterscheidung zwischen dem, wo ich suche, den besten Weg für mich zu finden und darauf verzichte, den anderen abzuwerten, die hilft in vielen Bereichen. Die hilft zum Beispiel, finde ich, in der Politik. Die hilft, dass wir zwar zu durchaus konkreten Positionen kommen, aber auch mit der Möglichkeit rechnen, dass ich mich irren kann. Und dass wir im demokratischen Miteinander versuchen, zu einer guten Lösung zu kommen. Es heißt nicht, dass ich von vornherein auf Positionen verzichte. Das heißt es nicht. Ich habe Positionen. Ich entscheide mich für was Konkretes. Und es geht noch um eine andere Unterscheidung, die in der Bibel sehr klar vorkommt. Es ist die Unterscheidung zwischen dem Menschen und seinen Taten. Zwischen der Sünde, die Gott hasst, und dem Sünder, den Gott liebt. Wenn es hier heißt beispielsweise, richtet nicht, verdammt nicht, vergebt, dann richtet sich das auf die Person. Und es heißt nicht, dass wir falsches Verhalten als solches nicht benennen dürften. Wir müssen die Unbarmherzigkeit, das, was mich gekränkt hat, was mich verletzt hat, vielleicht im tiefsten verletzt hat, und auch hier sind Menschen, die von anderen zutiefst verletzt worden sind, das müssen wir nicht beschönigen. Das dürfen wir auch noch nicht mal beschönigen, um der Opfer willen. Und ja, wir sollen auch Sünde nicht kleinreden. Ich habe vor kurzem eine Predigt gehört, wo ein wichtiger Hinweis gegeben worden ist, in dem Sinn, dass wir tatsächlich uns vor dem Richten schützen müssen, damit eben, ja, wie wir es heute auch nochmal gehört haben, dieses Gesetz nicht auf uns zurückfällt. Aber es kann nicht heißen, dass wir die Gesetze Gottes, die guten Ordnungen Gottes, auf die verzichten. Denn die sind für unser Miteinander, für unser Zusammenleben von entscheidender Bedeutung. Ich möchte es an einem Beispiel, einem konkreten Beispiel deutlich machen. Ich habe von einer Kollegin vor kurzem erfahren, dass ihr Mann sie verlassen hat. Also ihr Mann hat erst eine Freundschaft angefangen mit irgendeiner 30-Jährigen und hat sie mit den zwei Kindern allein gelassen. Was heißt in einer solchen Situation, richtet nicht, verdammt nicht, und was heißt es nicht? Erstens, es heißt nicht, den Ehebruch zu beschönigen. Es heißt nicht, den Ehebruch zu beschönigen. Es heißt nicht, dass wir jetzt sagen, oh, wir dürfen ja nichts mehr werten, richten, verdammen und so weiter. Wird schon irgendwie. Nein. Der Johannes der Täufer, der war so mutig, dass er sogar seinem König oder seinem Herrscher gesagt hat, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Es ist vor Gott nicht in Ordnung. Nicht, weil ich Johannes das meine. Ja? Es geht nicht um meine persönliche Moral. Es geht darum, weil Gott sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Der kam dafür ins Gefängnis und ist später getötet worden. Und es heißt zweitens, dass ich diese Situation als Christ ins Gebet nehme. Dass ich Gott bitte, mir bei all meinem Schmerz, bei meiner Enttäuschung, bei aller Wut, doch ein Herz der Barmherzigkeit zu schenken. Dass er auch an mir arbeiten darf, bei all dem, was mich verletzt hat. Weil ich aufgerufen bin zu unterscheiden zwischen der bösen Tat, der wirklich bösen Tat, nichts daran zu deuteln, und dem Menschen, der immer noch von Gott geliebt ist und den Gott nicht darauf festlegt, auf die böse Tat, sondern zuerst geliebt hat. Ich möchte lernen, das nehme ich so als Fazit von diesen beiden Punkten im Gottesdienst mit, den anderen Menschen nicht nur so zu sehen, wie ich ihn vielleicht von all seinen Macken und negativen Dingen erlebe, sondern so, wie Gott ihn sieht. Und genauso hoffe ich, dass man mich manchmal sieht, wie Gott was Positives von mir will, was Gott was Positives mit mir vorhat, auch wenn man nicht in jeder Situation erkennen kann, das von außen. So seid barmherzig. Nicht, weil ihr euch, Seite 1, Gottes Barmherzigkeit verdienen könntet, sondern Seite 2, weil Gott barmherzig ist. Und dann lebt in dieser Barmherzigkeit gegenüber anderen. Denn die Maßstäbe, mit denen wir andere messen, werden am Ende auf uns zurückfallen. Herr, das ist nicht einfach, was wir heute gehört haben, was ich auch zuerst gehört habe und jetzt wir als Gemeinde. Und deshalb bitte ich dich, dass wir durch dich selbst gestärkt werden in dem Wort, im Hören und dann im Tun. Denn du lebst und du bist ein lebendiger Gott, in dem wir täglich in der Beziehung leben dürfen. Amen.